Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Die 10 Meter waren dann leider zu viel. Dann ist alles gebrochen, oberins, unterins, und hat uns mal zumindest kurzzeitig beide mitgenommen. Ich bin dann aus der Lawine noch so 30, 40 Meter rausgekommen. Ich habe mich in der Felswand irgendwie da verkeilt, da rettet. Aber der Matthias, der ist die ganze Rinne gefahren mit der Lawine.
Diese beiden Brüder gehen nicht nur gemeinsam durch dick und dünn, sondern rasen die steilsten Hänge auf Skiern hinab und haben Outdoor-Action zu ihrem Beruf gemacht. Jakob und Matthias sind bekannt als Vega Brothers. Gerade erst ist ihre spektakuläre YouTube-Serie gestartet. Sie filmen, frieren und feiern die größten Abenteuer in den Bergen und geraten dabei leider auch mal in Lebensgefahr, wie gerade erst bei einem Lawinenabgang. Ich will von den Vega Brothers wissen, wie sie die Gefahren managen, was sie am Abenteueralltag reizt und welche Tipps sie für uns alle haben, die auch gerne mal beim Reisen zur Actioncam greifen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter, und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo Jakob.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Matthias.
Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ich freue mich auch sehr. Zwei Brüder und ich darf ganz viele verrückte Fragen stellen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und die erste kommt direkt am Anfang. Gibt es eigentlich Dinge, die ihr nicht übereinander wisst?
das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, also wenn man viel zusammen unterwegs ist, nicht, und auch zusammen arbeitet, wie wir es machen, zusammen im Büro sein, zusammen auf dem Berg sein, dann, ja, glaube ich, weiß man schon circa alles über den anderen. Oder zumindest spürt es, merkt es und so. Also ich glaube, wir kennen uns schon sehr gut, ja.
Finde ich super. Also zwei Brüder im Dauer-Action-Modus, die viel über sich wissen, vielleicht sogar alles. Und wie ihr beide eure Leidenschaft zum Beruf gemacht habt, darüber unter anderem sprechen wir jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, wir können ja mal ganz am Anfang so ein bisschen chronologisch einsteigen, weil ich das sehr spannend finde, wie man so den Outdoor-Sport zum Beruf machen kann. Ihr könnt das ja mal schildern. Eure Brüdergeschichten treffen sich ja immer wieder, aber waren nicht immer parallel, ging aber natürlich zusammen los. Ihr seid ja aufgewachsen in Südtirol. Wie war das so damals in der Kindheit? Hat man euch da schon angemerkt, okay, die Jungs sind ganz schön aktiv?
Ja, also ich glaube, unsere Eltern haben schon sehr intensive Zeit erlebt, wenn wir Kinder waren. Weil, ja, ich glaube, besonders ich, wie sie immer erzählen, ich bin eigentlich in der Früh, also meistens um 6 oder sogar noch früher, schon mit 2, 3 Jahren an der Tür gestanden und habe mit den Fäusten gegen die Scheibe gehämmert und wollte eigentlich raus. Und ich glaube, ja, wir zwei als Kinder, da haben die Eltern auf jeden Fall ziemlich auf Trab gehalten. Sie sind ja beide auch leidenschaftliche Sportler, machen auch sehr viele verschiedene Sportarten und haben uns auch immer wieder, oder eigentlich immer, ja, mitgenommen in die Berge, mitgenommen ins Kajak. Genau deswegen hat es eigentlich dann auch ganz gut zusammengespielt.
Das ist ja somit die schönste Gegend, wo man groß werden kann, finde ich zumindest, Südtirol. Man hat alles vor der Tür, Berge, Wasser, alles direkt da, die ganzen Jahreszeiten, die man ganz intensiv mitbekommt. Und dann war es ja irgendwie fast auch logisch, dass ihr irgendwie beim Sport gewissermaßen hängen bleibt. Ihr seid ja richtig Leistungssportler geworden. Beschreibt mal, was habt ihr damals schon Großartiges in der Kindheit ja quasi geleistet?
Ja, eben, wie der Matthias eh schon gesagt hat, unser Vater hat uns relativ früh schon ins Kanu gesetzt. Nicht? Er war ein leidenschaftlicher Kajaker, hat natürlich andere Sportarten auch gemacht, aber das Kanufahren war für ihn, glaube ich, schon so ein Fokus. Nicht? Er hat auch Wettkämpfe früher gemacht. Und wir sind da eigentlich einfach so eingewachsen. Nicht? Ich glaube, Also ich war mit 3 Jahren bin ich im Schwimmbad rumgebaddelt und der Matthias auch. Und dann so langsam mit 7, 8 Jahren haben wir unsere ersten kleinen nationalen Wettkämpfe gemacht, unsere ersten Mini-Medaillen gewonnen und das hat uns natürlich dann auch motiviert, nicht? Weil ja. wir haben dann logisch gesehen, wir sind da gut in dem Sport, weil wir natürlich extrem früh angefangen haben und natürlich den Vorteil genossen haben, da sozusagen schon als Babys fast in den Sport reinzukommen. Und eigentlich hat es nie wirklich die Frage gegeben, so, ob wir das überhaupt oder halt, weißt du, ob wir das überhaupt machen wollen, weil wir da einfach eingewachsen sind in den Sport. Und das hat uns auch mega, mega Spaß gemacht, war Herausforderung für uns. Wir sind viel rumgekommen, wir haben viel Reisen gekannt und haben neue Leute kennengelernt. Also das war schon eine coole Zeit.
Wie war es so zwischen euch? Weil so unter Brüdern, ich kenne das auch mit meinem Bruder, man gönnt sich schon natürlich immer das Beste, außer wenn man im direkten Duell so gegeneinander antritt. Da will natürlich jeder gewinnen. Wie war das bei euch? Ihr seid ja auch zwischendurch mal wahrscheinlich gegeneinander angetreten, oder?
Ja, also wie gesagt, am Anfang, da war das natürlich noch nicht so das Thema. Wir haben natürlich auch 2 Jahre Altersunterschied. Und dadurch ja, bin ich sicher ein bisschen früher im Boot gesessen als der Jakob, aber ich glaube, wir haben beide angefangen, bevor wir überhaupt schwimmen haben können. Also wir sind dann mit den Schwimmflügeln, wie man so sagt, im Kajak gesessen. Und da war das eigentlich natürlich nicht so das Thema. Und dann, wie wir älter geworden sind, waren wir eben fast immer in einer anderen Kategorie, also in die Jugendkategorien. Die sind alle 2 Jahre. Und das ja, hat sich dann meistens so gespielt, dass wir in einer anderen Kategorie sind. Und wie wir dann besser oder ja, sage ich mal, wirklich leistungsorientierter geworden sind, also so vielleicht mit 15 oder ja, wenn wir dann bald in die Nationalmannschaft gekommen sind, dann haben wir eigentlich relativ schnell realisiert, dass um zu gewinnen, muss man sowieso ein extrem starkes Rennen fahren und einfach ja, sage ich mal, einen Top-Lauf haben. Und wenn man das hat, dann ist man vorne und wenn man das nicht hat, dann macht es ja überhaupt keinen Unterschied, ob der Bruder einen guten Lauf hat oder nicht. Weil es ist eigentlich nie vorkommend, dass wir im Einzelrennen mindestens irgendwo gegenseitig einen Platz gestohlen hätten. Weil ich meine, ob du jetzt 17. oder 18. wärst, das macht keinen Unterschied mehr. Nicht? Der Unterschied ist in die Podiumsplätze und das ist eigentlich in unserer ganzen Zeit als Leistungssportler nie vorkommen. Nicht?
Aber ihr wart ja beim Heer als, ich glaube, Kajakfahrer beide beschäftigt, der eine mehr als der andere, also länger dann auch. Wie war die Zeit beim Heer? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, durchaus auch herausfordernd, weil ihr musstet richtig hardcore trainieren in der Zeit.
Ja, also für mich war es so, ich bin ja bei der italienischen Marine gewesen und der Matthias war beim österreichischen Bundesheer. Das heißt, auch da sind wir ziemlich auseinander gekommen. Also wir haben natürlich alle zusammen trainiert und so weiter. Aber logisch, wir waren in verschiedenen Heeressportgruppen und dann war das auch mit der Konkurrenz irgendwie, wie der Matthias eh schon gesagt hat, wenn man in den Sportarten auf dem Level gewinnen will, dann muss man sowieso einen Top-Lauf haben und dann hat das nicht viel ausgemacht. Und für mich in der Heeresgruppe hat sich eigentlich eh nicht so viel geändert, weil wir eh schon davor 2-mal am Tag trainiert haben. Wir haben einen Tag Pause gehabt, am Sonntag meistens oder je nachdem, wie die Rennen gesetzt waren. Aber logisch, es ist eine neue Struktur. Nicht? Du bist einfach faktisch beim Militär, obwohl du trotzdem einfach deine Trainings machst, Wettkämpfe machst, gleich wieder vor. Aber logisch ist es ein gewisses Ambiente, in dem man sich bewegt. Ich habe es eben ganz, ganz lustig gefunden, bis zu dem Punkt, wo ich dann eben angefangen habe, andere Sportarten zu machen, wie Paragliden, Klettern, Snowboarden. Und da hat man dann wirklich so einen großen Unterschied gemerkt, weil man natürlich nicht mehr alleinig der Herrscher über dem ist, was man jeden Tag macht, sondern du bist in einem Angestelltenverhältnis und dein Arbeitgeber will dann dementsprechend auch irgendwie ein Wort mitreden über das, was du in deiner Freizeit machst, weil er sagt, er investiert sehr viel Geld in dich für das, dass du dann Wettkämpfe machst. Und wenn du jetzt fahrlässig handelst oder die selber in Gefahr bringst oder in Verletzungsgefahr bringst, dann passt ihm das logischerweise nicht mehr. Und eigentlich an dem Punkt habe ich dann wirklich so einen großen Unterschied gemerkt zwischen Militär und Nicht-Militär.
Matthias, du bist dann so ein bisschen rausgegangen, hast gesagt, ich will Zeit für mich haben. Du hast dir, glaube ich, sogar ein ganzes Jahr zum Ausprobieren dann gegönnt von verschiedenen Sportarten. Und bist dann so mit der Leidenschaft für die Berge immer mehr, ja, ich will fast sagen, eins geworden mit deinem Hobby, dass du dann immer mehr zum Beruf machen konntest. Denn du hast ja bei der GoPro-Challenge mitgemacht. Erzähl mal die Geschichte, die finde ich nämlich sehr geil. Weil man kann das ja nicht planen, aber du hast das Ding einfach auch mal direkt gewonnen.
Ja, bei mir war es eben so, als ich bin dann irgendwann, als ich Anfang 20 war, bin ich aus der italienischen Nationalmannschaft ausgetreten und eben zu Österreich gewechselt, weil da halt schon das bisschen war, dass ja, ich einfach nicht so viel Freiheiten gehabt habe. Und damals war im österreichischen Kader war eine relativ liberale Situation und die haben halt gedacht, dass sie da einfach so trainieren kann, wie ich will, die Sachen machen, wie ich will. Und das hat ein paar Jahre dann auch ganz gut funktioniert, bis eben hin zu dem Punkt, wo mir die Passion zum Bergsport und die Leidenschaft, in die Berge zu sein und vor allem Abenteuer zu erleben, sei es in die Berge als auch beim Kajakfahren, bei Expeditionen, einfach ja, so ergriffen hat, dass ich das immer mehr machen wollte. Und dann ist es da eben irgendwann zu einer Konfliktsituation im Militär gekommen, wie der Jakob schon gesagt hat, da ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und das ist auch klar. Und irgendwann war dann die Situation so, dass das Nationalteam 3 Monate nach Australien auf ein Trainingslager gefahren ist im Winter und ich einfach für mich gesagt habe, nein, das kann ich nicht machen, weil es bedeutet in dem Sinn, hört sich jetzt cool an, nicht? Australien, 3 Monate, voll cool, im Winter Kajak fahren, aber am Ende die Realität ist halt so, dass man als Leistungssportler dann halt trotzdem die größte Zeit im Hotelzimmer verbringt, um sich eben auszuruhen und Energie zu sparen und die Trainings waren meistens kurz vor Sonnenaufgang mit Flutlicht und kurz nach Sonnenuntergang mit Flutlicht. Dazwischen drin vielleicht eine Gym-Session und Physio. Aber die restliche Zeit, ja, man war extrem müde und so auf den Trainingslagern. Und da ist man eigentlich hauptsächlich im Hotel geblieben. Und der Gedanke, mit dem habe ich mich einfach überhaupt nicht anfreunden können. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich viele Jahre allem wieder zurückgesteckt und nicht genau das machen können, was ich eigentlich wirklich wollte. Und jetzt nehme ich einfach das Geld her, das ich mir gespart habe. Und ich habe gewusst, das reicht ungefähr für ein Jahr. Und mache einfach ein Jahr mal leid das, auf das ich wirklich Lust habe. Und gegen Ende des Jahres dann, von dem Jahr, kommt der Jakob irgendwann zu mir und sagt, hey, schau, da ist der neue GoPro Max rausgekommen. Und es gibt da so eine GoPro Million Dollar Challenge, da kannst du einen Haufen Geld gewinnen. Nicht? Und für ihn war das, ja, es war mehr so, das gibt's da so, und aber Spaß. Halt, ich meine, ja, passt schon, nicht? Und wir haben uns den dann gekauft. Und am letzten Tag von der Challenge, ich weiß nicht, das war der 16. Januar, ich glaube 2021, wenn es mich nicht täuscht, ja, war ich mit einem Kumpel von mir, in Aaron Durugati, das ist auch ein Profisportler, war ich an unserem Hausberg am Ifinger und wir haben da einen ja, mega coolen Tag gehabt, sind eine Nordwand geklettert und danach eine Skilinie gefahren und am Ende von der Skilinie, da ist ein großer Cliff und da sind wir dann mit dem Schirm weggeflogen und ich habe da, wie gesagt, bin ich noch nicht so lange geflogen, 2 Jahre und für mich war das ja ein mega krasses Abenteuer und mega emotional da jetzt wegzufliegen, war mega schönes Licht und die haben mir die GoPro Max vor mir am Knie montiert, das heißt, die Kamera hat mich gefilmt, man hat mich und den Schirm gesehen und ich bin über so einen Felssattel drüber geflogen, in Schnee mit wunderschönem Licht und ja, war halt extrem stoked. Und in dem Moment habe ich gedacht, so, ich glaube, ich habe gerade die Million-Dollar-Challenge gewonnen, weil das ist zu krass. Da sind zu viele Emotionen und das ist einfach ein zu schönes Bild, das muss es sein. Und wie gesagt, das war der letzte Tag und ich habe dann noch die halbe Nacht quasi das Video da von der Kamera runter und hochgeladen, damals war unser Internet da in Meran auch noch nicht so schnell und das halt gerade noch rechtzeitig abgesendet Und ja, dann 3 Wochen später war ich plötzlich im GoPro Million Dollar Challenge Video und das ist auch der Moment, wo ich dann eben ja, gewusst habe, dass ich gewonnen habe. Das waren dann damals, glaube ich, $22,000.
Oh, und immerhin.
Ja. Immerhin, ja. Also ich war ja da noch jung und so. Und ja, ja. Für mich war das halt einfach wieder genug, um zu sagen, okay, jetzt mache ich nochmal ein Jahr genau das Gleiche, weil ich kann jetzt ja wieder ein Jahr nicht.
Jakob, du warst ja parallel noch im Heer, glaube ich, in der Zeit. Wie hast du das so verfolgt? Du hast ja die Idee, deinem Bruder quasi hast du das so ja fast so mitgegeben, dass er es doch mal probieren könnte, so mit der Challenge. Wie hast du dich da gefühlt, als du gemerkt hast, okay, krass, der holt das Ding wirklich?
Dann war ich schon beeindruckt. Also ja. mir jetzt logisch mega gefreut, dass er das geschafft hat. Aber ich habe mir auch gedacht, irgendwie blöd, dass ich das nicht so ernst genommen habe oder nicht drum geglaubt habe, weil er hatte vielleicht auch irgendwas reißen gekannt, nicht? Aber eben, wir haben zu der Zeit auch noch nicht so viel Zeit gehabt, also da für das zu filmen. Und aber es hat natürlich so den Blickwinkel geöffnet, dass man definitiv kann mit anderen Sachen Geld verdienen oder mit Sachen, die einem einfach Spaß machen oder die man sowieso machen würde. Und ja, es war natürlich schon interessant.
Also ihr wart so richtig angefixt, man hört das raus. Und ihr hattet so als Brüder so ein bisschen auch die gemeinsame Leidenschaft, glaube ich, entdeckt. Geil, wir lieben das Abenteuer, die Action, wir lassen die Kamera mitlaufen. Und das interessiert wirklich Leute, das sieht richtig gut aus, was wir da irgendwie zusammen filmen. Und ihr habt dann ja nach und nach Sponsoren gewonnen, seid so richtig zu Action-Influencern geworden, würde ich mal fast sagen. Wie waren so die Jahre bis in die heutige Zeit? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ihr seid ja gerade mit einer YouTube-Serie neu rausgekommen. Aber so die Jahre zwischen Militär bis heute, was ist da noch so passiert? Wie habt ihr es geschafft, so viele Sponsoren für euch zu gewinnen?
Es war dann eben so, nicht nachdem ich das erste Mal gewonnen habe, habe ich das ja einfach nochmal ein Jahr genau das getan, auf das ich gerade Bock habe. Und das ja. War, glaube ich, wirklich der Grundstein, also mindestens auf meiner Seite, aber der Jakob war da dann auch immer dabei. Die Konflikte im Nationalteam, zwischen Jakob und Nationalteam und Head Coach, das sind dann auch immer, sage ich mal, ernsthafter geworden, weil der Jakob da natürlich mitgezogen hat. Nicht? Der wollte auch in die Berge gehen. Und ich glaube, es ist irgendwo automatisch gegangen, weil ich glaube, wenn man das macht, für das man wirklich Passion hat und für das man brennt und da auch noch ein bisschen Talent hat, dann bin ich wirklich, wirklich mittlerweile überzeugt, dann geht da was nicht. Und in dem Sinn war ich relativ finanziell frei durch den Million Dollar Challenge und der Jakob durch den, dass er noch bei der Marine war, bei der italienischen. Und wir haben ja uns einfach in die Berge ausgetobt und dann Spaß gehabt. Und das Jahr drauf habe ich den Million Dollar Challenge dann einfach nochmal gewonnen. Das war dann das zweite Jahr und als das dritte Jahr, wo ich quasi gesagt habe, okay, jetzt mache ich wieder ein Jahr genau das, auf das ich Bock habe.
Aber auch riskant, oder? Ein Stück weit. Also ich meine, man kann ja sowas nicht planen und vielleicht gucken die ja bei GoPro dann auch mal genauer hin und denken sich, boah, der kann doch nicht schon wieder gewinnen.
Das muss ich sagen, logisch riskant, ja, aber ihr ja im Prinzip nichts zu verlieren gehabt, weil ich bin ja mit dem Mindset hingegangen. Ich will eigentlich jetzt einfach das nachholen, was ich halt so gefühlt die letzten Jahre nicht machen habe können. Und das Geld war für mich eigentlich geschenkt, nicht? Weil ich habe das immer irgendwo als Geschenk gesehen und als Geschenk, dass ich einfach in die Berge sein kann und das eigentlich fulltime machen kann, obwohl ich damals ja wirklich noch keine Sponsoren gehabt haben und das auch noch nicht so professionell betrieben haben.
Aber es verändert sich ja schon was, so wenn man in die Berge geht, um coole Clips zu machen. Also es ist ja nicht mal nur dieser Abenteuergedanke, sondern immer so im Hinterkopf, sieht das jetzt auch krass genug aus oder ist das von den Bildern her schick genug, passt das Wetter, passen die Emotionen? Also so ein bisschen verändert sich ja schon so der Blick aufs Abenteuer in dem Moment, kann ich mir vorstellen.
Ja, also wir haben sicher besonders durch die Million-Dollar-Challenge, sehr gutes Gefühl dafür entwickelt, was für Videomaterial einfach cool ausschaut oder ästhetisch schön ist, mit den ganzen Lichtverhältnissen, nicht Seitenlicht, was die Schatten in die Hänge einwirft oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und die ganzen Sachen. Also da natürlich beschäftigt man sich dann schon sehr intensiv mit dem Filmen eigentlich, nicht? Aber wir haben halt auch realisiert, dass sehr viel gutes Videomaterial einfach spontan entsteht.
Ja.
Das Wichtigste ist, dass man rausgeht, dass man sozusagen die Chance gibt, jeden Tag was Cooles zu filmen, weil es dehnen sich dann immer wieder so Gelegenheiten auf, wenn man unterwegs ist. Und wir sind eigentlich draufgekommen, das Wichtigste ist einfach, draußen unterwegs zu sein und dann, wenn man spontan irgendwo sieht, das ist ein cooler Winkel oder das ist ein cooler Grat, den kann ich ein bisschen anklettern, um ein Video zu machen, dann kann man eben die Gelegenheit nutzen und ist nicht im Tal unten und realisiert, heute wäre ein mega Sonnenaufgang auf dem Berg oben, aber ich bin jetzt im Tal und erst gerade aufgestanden. Nicht? Und für uns war es dann schon auch wichtig, dass wir das machen, was uns Spaß macht. Halt war unser Hauptfokus, aber eben durch den Million-Dollar-Challenge sind wir dann ein bisschen mehr in das Filmen reingekommen und, und es ist eigentlich das, was wir jetzt auch machen. Wir versuchen, das zu machen, was wir garantieren und kombinieren es mit den Filmen und versuchen dann einfach so einen Mittelweg oder im besten Fall einfach eine gute Kombination daraus zu machen. Nicht?
Also ihr habt es immer so im Hinterkopf wahrscheinlich, wie es gut aussehen könnte. Ihr plant so ein bisschen nach vorne, aber ich stelle es mir auch völlig schwierig vor, irgendwie mit so geskripteten Drehbüchern in die Berge zu gehen. Das ist ja Quatsch wahrscheinlich. Deswegen, dieses Spontane sieht man euren Clips ja auch so schön an. Ich hoffe, das bleibt genauso. Und ihr konntet ja auch viele Sponsoren genau mit dieser Art von Videoproduktion schon begeistern. Wisst ihr noch damals so, als der erste Sponsor angeklopft hat, wie das war? Dieses Gefühl, dass sich jemand wirklich für euch interessiert und sogar Geld dafür geben will?
Ja, das war natürlich für uns, wie als wir das erste Mal die Million-Dollar-Challenge gewonnen haben, genau wieder so ein Moment, wo wir gesagt haben, hallo, das gibt es ja nicht. Wir machen das, was uns Spaß macht. Und plötzlich gibt es da eine Möglichkeit, davon zu leben. Und damals war es, glaube ich, Mammut, was wirklich einer von unseren ersten Sponsoren war.
Und auch direkt eine coole Marke. Ja, eine
ja,
große Marke auch.
Mega nice. Also war immer so, dass wir eigentlich immer schon Mammut-Fan waren und der Jakob hat dann da eben mal so ein mega virales Video gemacht mit der Mammutjacke an und sie haben dann eben gefragt, ob sie den Clip verwenden dürfen und das war eigentlich ein bisschen so für uns die Tür, dass wir da einfach mal in Kontakt gekommen sind. Nicht? Und natürlich hat es angefangen, ganz klar, mal mit der Jacke und mal eine Hose oder so. Aber ja, mit der Zeit hat sich da eine sehr gute Partnerschaft entwickelt und genau so ist es dann mit vielen anderen Sponsoren angegangen. Nicht? Und was, glaube ich, halt der Haupt-Benefit von der ganzen Sache war, dass wir uns wirklich ein bisschen auf das Action-Cam-Filmen spezialisiert haben und eben Content geschafft haben zu produzieren, der halt fürs Auge sehr eindrücklich ist, dass halt da viele Marken für sich da einen Wert entdeckt haben und gesagt, hey, schau, die Jungs, die machen coole Sachen und sie bringen da irgendwas für die Leute mit, dass sie dann auch anschauen können. Da gibt es einfach eine Möglichkeit, dass die Abenteuer von denen vom Berg auch mit zurück ins Tal kommen.
Ja, ich brauche gleich unbedingt noch ein paar Learnings und Tipps von euch, wie man einigermaßen coole Action-Cam-Videos hinkriegt in den Bergen. Da habt ihr bestimmt noch ein paar schöne Hinweise. Wir können ja erstmal noch kurz über die aktuelle Saison sprechen, die Saison 2025. Die ist ja jetzt bald vorbei, ne? Wir sind im Dezember. Ihr habt aber einiges mitgebracht. 2025 war für euch ein sehr, sehr spannendes, vielseitiges, auch dramatisches Jahr. Auch ein Unfall spielt da gleich eine Rolle, auch in unserem Gespräch. Aber das Wichtigste vorab, eure YouTube-Serie ist fertig geworden. Die ist jetzt gestartet und es geht los in den Dolomiten. Erzählt mal, was ist so der Plan gewesen und wie ist es am Ende dann wirklich geworden mit euren Filmplänen?
Ja, also bei uns ist es so, wir sind meistens relativ spontan, weil wir gerne einfach auf die Schneeverhältnisse reagieren und so Trips zu lange vorausplanen kann dann halt oft dazu führen, dass man irgendwo ist, wo man eigentlich gar nicht sein will in dem Moment, weil irgendwo anders der Schnee viel besser ist und deswegen haben wir eigentlich in der Saison gesagt, wir planen nicht zu viel, wir hoffen, dass bei uns daheim viel Schnee kommt und dass wir dann irgendwann können anfangen zu filmen. Aber ja, am Ende ist die Saison dann extrem langsam gestartet. Also wir haben wirklich bis, sage ich mal, Februar haben wir eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Wir sind ein bisschen Shredden gegangen, also mit Lift ein bisschen unterwegs gewesen, kleinere Touren gemacht, aber es war nie irgendwie der Moment, wo man gesagt haben, so, jetzt brauchen wir ein Filmteam, weil jetzt machen wir richtig etwas krasses, ein cooles Abenteuer und so nicht. Und dann eigentlich war das so, dass ich mit zwei Kumpels in den Dolomiten war, weil da hat es ziemlich viel geschnieben eben und das war eigentlich so der einzigste Spot bei uns, wo man eigentlich gerade gut hat können Touren gehen. Und wir haben dann wir haben eine Drohne mitgehabt, nicht? Und wir haben uns dann gedacht, jetzt schauen wir mal mit der Drohne ein bisschen in der Gegend herum, vielleicht finden wir noch irgendwelche Linien, die wir noch nicht kennen in der Zone. Und tatsächlich haben wir dann auf der Drohne zwei extrem imposante Linien gefunden, nicht? Das sind relativ versteckt oder eigentlich auf einen Ort, wo man nicht so viel unterwegs ist. Und das sind auch relativ schwer einsichtig, weil es einfach so schmale, zwar sehr schmale Rinnen sein, die was so richtig hohe Felswände links und rechts haben. Und da muss man direkt frontal auf die Wand zuschauen, dass man die Rinne eigentlich überhaupt erkennt. Und das war dann eigentlich der Moment, wo ich dann zu Matthias eben gegangen bin, da war er gerade in Japan auf Skiurlaub und ihm dann gesagt habe, du Matthias, ich glaube jetzt haben wir was gefunden und jetzt können wir glaube ich filmen gehen. Und ja, dann habe ich ihm eben die Fotos gezeigt von den Linien und da war dann auch gleich mega begeistert, nicht mehr Manier, was davon gehört, dass die Linie mal jemand gefahren ist und so. Und eben besonders die linke Linie von den beiden, die hat ihn sehr inspiriert, der hat in der Mitte so einen ziemlich langen Abseiler drinnen und das war wirklich eine richtige krasse Linie, also so richtig was für uns auch richtig am Limit ist und das hat uns wirklich inspiriert. Und ja, dann sind wir eigentlich gestartet, dann haben wir unsere Filmer aktiviert und haben eine kleine Crew zusammengestellt.
Wofür habt ihr die gebraucht? Weil ihr habt ja sonst mit der Action Camera immer selbst gefilmt. Diesmal wolltet ihr es ein bisschen größer, noch krasser, professioneller hinkriegen oder warum das Team?
Ja, genau. Also wir haben ja vor zwei Jahren eigentlich schon so eine kleine YouTube-Serie gestartet, wo wir einfach wollen sozusagen unsere Abenteuer ein bisschen ausführlicher erzählen. Weil Social Media, das sind ja die 10 bis 20 Sekunden Videos, nicht? Da nimmt man das absolute Highlight von einem ganzen Tag, wo man unterwegs ist und zeigt dann wirklich nur den mega kurzen Ausschnitt. Und es ist ja cool, passt ja alles, aber wir erleben halt sehr viel mehr als nur diese 10 Sekunden bei unseren Aktionen und irgendwie haben wir dann das Gefühl gekriegt, wir wollen eigentlich die Abenteuer vollständig erzählen, wir wollen auch, dass die Leute irgendwie einen Einblick kriegen, wie wir das Ganze machen, weil natürlich, wenn jemand auf unser Social Media Profil geht, dann denkt er sich vielleicht, ja, die spinnen ja, die fahren da überall einfach so, kaum Schneips, fahren da irgendwo rein, waghalsig, nicht? Und da steckt eigentlich in echt sehr viel Vorbereitung dahinter oder bis wir eine Linie fahren, sind einfach sehr viele Schritte, die wir davor durchgehen, bis wir uns überhaupt entscheiden, da zu fahren. Und das ist halt auch wichtig, die Seite von unserem Abenteuer irgendwo zu zeigen. Nicht? Und deswegen haben wir dann die YouTube-Serie gestartet und eben letzten Winter hat es alles ziemlich lang gebracht, bis es wirklich losgegangen ist. Aber dann eben, sobald wir die Linien gefunden haben wir dann eben die Filmer mitgenommen. Also in dem Moment waren es zwei, ein Drohnenpilot und ein Kameramann, einfach damit wir nicht nur Action-Kamera-Footage haben und dass man halt dann auch ein bisschen das in einem breiteren Rahmen erzählen kann.
Ja, ihr wollt ja auch, glaube ich, euch dann nochmal so hinter den Kulissen so ein bisschen zeigen, ne? Auch wie ihr plant, wie ihr vielleicht mal zweifelt, wie das Emotionale da so reinkommt, was eben ja nicht nur, ja, im Action-Abenteuer funktioniert, sondern auch drumherum. Dieses, was sonst so passiert, auch zwischen euch. Was passiert denn so hinter den Kulissen? Für alle, die YouTube-Serie noch nicht gesehen haben, aber gerne mal reinschauen sollen. Was sind so die Highlights hinter den Kulissen?
Ja, eigentlich, ich glaube, unser Alltag im Winter ist schon sehr stark an den Skifahren und an unsere Abenteuer gerichtet. Aber in dem Sinn, hinter die Kulissen passiert schon viel und vor allem halt auf unsere Bergabenteuer. Weil, wie gesagt, meistens sieht man halt die 10 Sekunden Highlights, die ultra krass sein, aber was in dem Sinn hinter die Kulissen passiert, also wie wir dazu kommen, dass wir oft ganze Nächte lang 20, oft auch 30 Stunden am Stück unterwegs sein, um dann die eine Linie im richtigen Licht und mit den richtigen Schneeverhältnissen Vollgas runter zu pölzen, das natürlich sieht man auf Social Media einfach null. Und wie es dazu kommt und wieso uns das überhaupt Spaß macht. Also wieso geht jemand bei minus 10, minus 15 Grad die ganze Nacht irgendwo an den Berg auf und schläft dann oben irgendwo in den Schlafsack, friert sich, ja, Blecksack im Arsch ab. Wie kann das Spaß machen? Nicht? Und uns macht das extrem viel Spaß.
Erzählt mal, genau. Erzählt mal, warum macht euch das Spaß? Nach wie vor auch, nach so vielen Jahren.
Mir macht es unglaublich viel Spaß, einfach in der Natur draußen zu sein und einfach ja, den beschriebenen Weg in den Sinn auch irgendwo zu verlassen. Weil für mich ist es so, sobald ich den beschriebenen Weg verlasse, startet eigentlich das Abenteuer, sobald der Ausgang nicht mehr 100% klar ist oder der Weg nicht mehr vorgegeben ist, ich nicht weiß, komme ich da auf, wo fahre ich runter, wie fahre ich runter, wie wird der Schnee sein. Und da sind einfach viele Entscheidungen zu treffen und im Prinzip bleibt es die ganze Zeit spannend. Nicht? Und das ist eigentlich das Gefühl, das wir suchen und das uns eigentlich ja, so viel Spaß macht, einfach die Natur zu spüren und in der Natur draußen zu sein und ja, einfach das zu erleben, macht uns Spaß.
Ja, und zu diesen authentischen Einblicken gehört ja dann eben auch, trotz der guten Vorbereitung, trotz aller Vorkehrungen, die ihr so trefft, es kann halt auch mal schief gehen, es kann mal richtig Pech sein. In dem Fall ist es dieses Jahr euch auch passiert, auf einer Nebenrinne wart ihr, glaube ich, unterwegs und dann ist eine Lawine losgegangen und hat euch zum Teil auch getroffen, die Rinne mit runtergerissen. Erzählt mal, das war ja richtig dramatisch, ne? Und auch das ist ja dann Teil dieser YouTube-Serie, auch eure Zweifel danach.
Ja, also eben, wir sind an die Erstbefahrung gefahren in den Dolomiten, das war unsere erste Linie, da war der große Abseiler drinnen und bei der Linie, dadurch, dass eben der 100 Meter Abseiler in der Mitte ist, hat man müssen die Rinne von hinten sozusagen erreichen. Nicht? Und als wir dann unten bei der Rinne rausgekommen sind, haben wir raufgeschaut und haben gesehen, dass eigentlich neben der Erstbefahrung, die wir gerade gemacht haben, eine zweite Rinne ist, die in dem Moment keinen Abseiler drin gehabt hat und den man eben von unten aufgehen könnte. Und dann haben wir uns da die ganzen Drohnenvideos angeschaut, die Tage danach, und haben die Linie analysiert und haben gesehen, dass es einfach auch eine geniale Abfahrt wert. Das war ziemlich ein seltenes Stück von einer Rinne, weil da war in der Mitte so ein 8-Tunnel, und da ist praktisch so ein riesiger Zyklopenstein vom irgendwann mal von Gipfel oder von höher oben abgebrochen, ist ein Berg gefallen und hat sich dann über der Rinne sozusagen zwischen die Felswände verkeilt. Und dadurch hat die Rinne dann so ein Tunnel gebildet. Und das sind natürlich, also ich meine, ja, in Dolomiten findet man solche Sachen, aber das sind schon so beeindruckende Felslandschaften das war schon eine spezielle Linie in dem Moment für uns, und da waren wir eben mega motiviert, die auch zu fahren. Sind dann zurückgekommen, zwei Wochen später, und eben von unten die Rinne aufgegangen, und das war ziemlich eine schwierige Situation für uns, weil die Schneeverhältnisse waren eigentlich super, super sicherer im unteren Tal. Es hat seit mehreren Tagen nicht mehr geschnieben gehabt und das Wetter war eigentlich auch schön gemeldet. Und dadurch, dass es eben schon März war oder glaube ich sogar Ende März, Anfang April, waren da dann so Sommergewitter. Und eins von den Gewittern ist direkt am Gipfel oben gehangen und das war eben so eine Gewitterwolke, und die hat ziemlich stark praktisch geregnet bzw. geschneit. Und in einem Couloir ist das normalerweise nicht wirklich ein Problem, zumindest von der Sicht her, Weil wenn jetzt im offenen Gelände bist und es ist alles neblig oder es schneit, dann siehst du ja nichts mehr. Aber in einem Couloir sieht man eigentlich immer gut. Und deswegen war das in dem Moment eigentlich nicht so ein großes Problem für uns. Nicht? Wir sind an der Rinne weiter aufgegangen, haben gemerkt, dass oben sich der Schnee verändert, dass er ein bisschen instabiler wird, dass mehr Neuschnee ist. Aber in dem Moment haben wir nicht wirklich realisiert, dass der ganze neue Schnee eigentlich erst 1-2 Stunden alt ist, weil die Gewitterwolke wirklich so massiv geschneit hat. Nicht? Und das ist uns am Ende dann zum Verhängnis geworden. Wir haben dann schon eben verstanden, dass da so eine leichte Schwachschicht drinnen ist, aber wir haben eben nicht genau verstanden, warum ist jetzt die Schwachschicht da. 100 Meter weiter unten war alles super solide, war alles safe, es hat lange nicht mehr geschnieben. Haben dann zwei Schneeprofile gegraben und waren dann eigentlich schon an dem Punkt, wo wir ins Unsicher geworden sind und wir gesagt haben, ja, wenn jetzt die Schwachschicht nicht gleich wieder aufhört und nicht nur ein ganz lokales Phänomen ist, dann müssen wir eigentlich umdrehen. Nicht? Da macht das keinen Sinn. Also wenn die Blocktests beide so schlecht sind, dann kann man eigentlich nicht wirklich weitergehen. Aber durch die ganzen Faktoren und durch den Fakt, dass wir das nicht so genau realisieren gekannt haben, warum das jetzt so ist, haben wir uns dann entschieden, noch ein bisschen weiter zu gehen, weil wir gehofft haben, dass es eben vielleicht noch ein paar Meter wieder aufhört, dass es nur so ein ganz lokales Phänomen ist mit der Schwachschicht. Und ja, die 10 Meter waren dann leider zu viel. Nicht? Dann ist alles gebrochen, oberins, unterins, und hat uns mal zumindest kurzzeitig beide mitgenommen. Ich bin dann aus der Lawine noch so 30, 40 Meter rausgekommen. Ich habe mich in der Felswand irgendwie da verkeilt, da rettet. Aber der Matthias, der ist die ganze Rinne euch gefahren mit der Lawine. Ja.
Puh, also da musstet ihr euch mindestens erstmal schütteln, durchatmen, klarkommen ja auch ein Stück weit. Und ich glaube, ihr habt euch auch ein bisschen dann hinterfragt, oder? Ob das so weitergehen soll mit dem Filmen, mit euch, mit diesen Abenteuern jeden Tag. Wie waren so die nächsten Tage? Weil am Ende, das ist ja das Happy End, ihr habt entschieden, weiterzumachen, und es wurde noch richtig krass, auch in Norwegen ein Abenteuer, aber in dem Moment war es schwierig, kann ich mir vorstellen.
Ja, also man muss sich vorstellen, die Rinnen, die sind wirklich riesig, extrem steil. Also wir sprechen da von einer Rinne, die ist fast 700 Höhenmeter hoch, also eigentlich ein ganzer Berg. Und wir waren da bei der zweiten Rinne eben, wir waren da auf 2/3 Aufstieg, da war ein kurzer Abseiler in der Mitte drin oder halt so eine Felspassage, die so vielleicht 4-5 Meter hoch ist. Und für uns, ja, also wie gesagt, wir waren da fast 500 Höhenmeter oben in der Rinne, da ist vielleicht im Schnitt so, sage ich mal, 3-5 Meter breit und gut über 50 Grad steil, meistens eher so 55, 56, 57 Grad steil. Und ich bin da mit der Lawine oder mit dem Rutsch, der war nicht mal so groß, aber halt eben groß genug, um uns mitzureißen, über 500 Höhenmeter abgestürzt sozusagen. Und das ist eigentlich etwas, was man normal, würde ich mal sagen, nicht wirklich überlebt. Also sicher ein Ereignis, das jetzt schon sehr einschneidend und sehr tiefgreifend ist. Und nach dem Ereignis haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, so, ja, ist das, was wir machen, überhaupt vom Risiko her vertretbar? Weil wir waren eigentlich schon immer sehr überzeugt, dass wir die Sachen, die wir machen, sehr sicher machen, so sicher wie möglich machen. Logisch, es gibt einfach gewisse alpinistische Projekte, die haben ein hohes Risiko, aber wir haben halt allem versucht, in dem Risiko das zu minimieren, also einfach das minimalste Risiko einzugehen, wie es halt geht, nicht? Und trotzdem ist es dann eben passiert. So passiert, dass ja, wir beide ein riesen Glück gehabt haben, und das kann man nicht einfach so einfach vergessen. Und wir haben uns dann eben ja schon auch die Zeit genommen, 2-3 Wochen das Ganze zu analysieren und uns auch darüber Gedanken gemacht, nochmal mehr zu dem Thema Risiko, zum Thema Restrisiko, weil logisch, allem, wenn man am Berg unterwegs ist, gibt es ein gewisses Risiko. Und wir haben dann eben entschlossen, wir können jetzt nicht einfach wieder zurück in die Dolomiten und das Gleiche wieder machen und ja, einfach so den als war nichts, als wir haben auf der einen Seite, sage ich, in unserer Entscheidungsfindung, in Risikosituationen halt da was dazugelernt, dass wir nicht unbedingt verstehen müssen, warum das eine gewisse Situation jetzt da ist, also in dem Fall, warum die Schwachschicht jetzt da überhaupt sein kann, obwohl es so lange nicht mehr geschnieben hat, obwohl alles außenrum 100% sicher war, sondern wir haben für uns einfach gesagt, okay, die Situation, dass wir nicht wirklich verstehen, warum was so ist, die gibt es vielleicht 3-4 Mal im Jahr und da zahlt es sich einfach nicht aus, sich quasi die Freiheit zu nehmen, dass man verstehen will, warum das, warum, also dass man quasi das Warum verstehen will, sondern in dem Fall ist für uns einfach in Zukunft so, dass wir da einfach umdrehen und vielleicht in einem zweiten Moment im Tal oder durch Informationen, die wir von anderen Alpinisten oder Skitouren kriegen, dann vielleicht verstehen, warum das da jetzt so war. Nicht? Und ja, mit der Erkenntnis und mit dem Werdegang, der sehr umfangreich war und den wir in der YouTube-Serie halt auch sehr detailliert aufarbeiten in insgesamt 3,5 Stunden, also wird, glaube ich, im Rahmen von den Podcasts und von fast jeden Vortrag sprengen, haben wir eben entschlossen, okay, wir fahren jetzt einfach einen Monat nach Norwegen mit dem Ziel, ohne Druck und ohne, sage ich mal, Riesenprojekt oder Ziel, ins einfach wieder langsam an den Berg heranzutasten und langsam zu schauen, was fühlt sich für uns richtig an in einer neuen Umgebung mit einer neuen, mit der leicht, ja, sage ich mal, konservativeren Herangehensweise. Wie wird sich das anfühlen? Und wir haben da unsere, also so Seekajaks mitgenommen und Biwaksachen und wir haben uns eben gedacht, okay, wir könnten vielleicht mit den Kajaks durch die Fjorde paddeln und zu Linien hin paddeln, den zu inspirieren und dort campen und dann die Linien eventuell mit den Ski zu befahren, wenn sich das für uns richtig anfühlt. Also die Idee war einfach, ja, da aufzugehen ohne Druck und einfach schauen, wohin das Abenteuer bringt.
Okay, also ganz bewusste Entscheidung, erstmal nochmal ins Nachdenken kommen, andere Eindrücke sammeln, dann entscheiden ganz in Ruhe, wie es mit dem Projekt weitergeht. Ja, und jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, es war dann ein Monat voller Abenteuer, ein Vollgasmonat mit ganz vielen Touren, die ihr da erleben durftet und die dann auch jetzt für diese Serie, die es bei YouTube gibt, durchaus entscheidend war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir mal jetzt eben ganz gemütlich nach Norwegen gehen und eben auch mit unseren Filmer, die bei dem Lawinenunglück dabei waren, weil natürlich die haben da auch ihriges mitgemacht, die haben auch ihren Schock davon getragen und wir haben eben alle gesagt, es wäre nice, wenn wir da zusammen aufgehen, ein bisschen fischen, ein bisschen Skitouren gehen und einfach eine gute Zeit miteinander haben. Aber nachdem wir halt auch schon 2 Mal in Norwegen waren, also besonders eben in die Lingenalps, wissen wir halt auch, dass wenn da oben mal das Wetter mal gut ist, dann muss man halt das echt auch nutzen, weil es passiert immer wieder, dass da Crews aufgehen und 2-3 Wochen einfach nie die Sonne sehen. Und das kann dann echt auch frustrierend werden. Ja. Also da sitzt man dann im Haus, es schneit die ganze Zeit, das Wetter ist nie gut. Und das haben wir selber auch miterlebt. Und dann war es eben so, dass wir da den ersten Tag aufgekommen sind. Am Nachmittag haben wir dann im Wetterbericht reingeschaut und haben gesehen, dass praktisch also den Tag danach, in der Früh, sobald halt Sonnenaufgang war, 4, 5 in der Früh, da ein super Wetterfenster war. Nicht? Und die Schneeverhältnisse waren auch super und das war echt alles so, ja, wir müssen da jetzt aufgehen, weil das könnte vielleicht eine von die wenigen Touren sein, die wir da in Norwegen überhaupt machen, wenn wir jetzt mit dem Wetter Pech haben. Nicht? Und dann ist eigentlich alles anders gekommen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Wir sind aufgekommen, gerade mit dem Flieger gelandet, zu unserem Hotel gefahren und haben dann schon wieder die Sachen gepackt und sind dann eigentlich um 12 die Nacht schon losgegangen. Alle zusammen, um eben für Sonnenaufgang dann auf dem Gipfel zu stehen. Und ja, so hat das ganze Abenteuer dann in Norwegen gestartet.
Also wart ihr wieder mittendrin dann auf einmal im Abenteuer und das war ja vielleicht auch genau die richtige Entscheidung, um das, was passiert ist, zu vergessen, zu verarbeiten, mit neuen positiven Erlebnissen zu überdecken gewissermaßen. Und umso mehr Arbeit hattet ihr dann auch hinterher mit der Postproduktion. Ich kenne das ja auch vom Podcast so ein bisschen mit Schneiden und Nachbearbeiten und so. Aber wenn man das für Videos macht, diese Produktion danach, da geht ja oft erst die Arbeit so richtig los. Da habt ihr doch nächtelang bestimmt durchgeackert, kann ich mir vorstellen. Das ganze Material gesichtet, geschnitten, überlegt, wie stellen wir es da, damit es auch spannend wird am Ende.
Ja, also wir haben da sehr viel gefilmt in der letzten Saison. Wie gesagt, wir waren einen Monat in Norwegen und nach der ersten Aktion ja, haben wir einfach akzeptieren müssen, dass die Abenteuer und die Erlebnisse am Berg einfach irgendwo bei uns im Blut sein und dass es effektiv das ist, was uns am meisten Spaß macht. Und wir haben in dem Monat dann ja, wirklich Gas geben und wirklich einige von den schönsten Bergerlebnissen unseres Lebens gehabt. Und dementsprechend war am Ende halt auch sehr viel Filmmaterial. Also wer sich ein bisschen auskennt, wir haben um die 25 Terabyte Videomaterial von den letzten Jahren quasi, da dann plötzlich vor uns liegen gehabt mit einer, ja, schon glaube ich für uns sehr persönlichen und sehr tiefgreifenden Geschichte, die halt bei uns auch viel verändert hat und mit der wir auch wirklich ja, lang irgendwo innerlich zu kämpfen gehabt haben nach dem Unglück und das alles, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten eigentlich was draus machen, was wirklich die Emotionen und das, den ganzen Werdegang von der krassen Erstbefahrung in den Dolomiten bis hin zur Lawine und dem Monat in Norwegen halt alles irgendwo miterzählt und ja, dann sind wir da gesessen mit der 25 Terabyte Videomaterial und, und haben dann gemeinsam mit unserem Filmer und Editor, mit dem Lucky, angefangen, uns da ein bisschen durchzuarbeiten, haben dann eben ja, noch einen Director, der eben gefilmt mit uns in Michel dazugenommen und noch einen Editor aus Finnland. Also am Ende waren wir dann zu fünft in der Post-Production, so als Core-Team. Und dann ist das im Sommer ja ganz schön intensiv geworden. Und aber am Ende, ja, es war sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit und sehr viel Herzensblut, was da eingegangen ist. Aber am Ende, glaube ich, war es genau das Richtige. Und wir haben jetzt halt einfach eine Geschichte, die hinter der wir 100% stehen und die wirklich ja, ein bisschen uns erzählt und mehr als da ein Skitag erzählt.
Wunderbar, ja, also auf jeden Fall mal reinklicken, gerne an alle da draußen, die gerade diesen Podcast hören. Nach dieser Episode ist der Weg zu YouTube ja bestimmt nicht weit, da gibt's die Vega Brothers und ihr tolles Abenteuer zu entdecken. Am Ende wollen wir natürlich noch ein bisschen von euch lernen. Jetzt habt ihr schon so viel Erfahrung gesammelt in den Bergen, auch auf dem Wasser und immer wieder tolle Clips mitgebracht, sogar die Million-Dollar-Challenge mehrfach gewonnen. Habt ihr so zwei, drei Tipps und Learnings für uns Abenteurer, die auch gerne mal filmen wollen, wo es noch nicht ganz so top aussieht vielleicht? Worauf kann man achten, wenn man ganz neu im Game mit dabei sein möchte?
Ja, das ist jetzt tatsächlich nicht mal so eine einfache Frage, weil es sind natürlich sehr, sehr viele Sachen, wenn man jetzt wirklich will einen Mega-Clip aufnehmen, nicht? Dann spielen natürlich sehr viele Faktoren mit. Aber also ich denke, also für mich das Erste, was mir allem ins Auge sticht, sind die Lichtverhältnisse. Wenn man wirklich gutes Licht hat, sprich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder eben vielleicht so Seitenlicht, wenn man jetzt von Freeride-Abfahrten redet oder so, wo dann so schöne schattige Strukturen entstehen, dann ja, hat man schon sehr viel richtig gemacht. Und dann kommt es natürlich allem darauf an, filmt man mit einer Action-Kamera oder mit anderen Sachen oder mit der 360-Grad-Kamera. Bei 360-Grad-Kamera, mit der wir meistens filmen, kann man beim Filmen selber, also in der Aktion, eigentlich nicht so viel falsch machen, weil man muss es nur aufnehmen und die Kamera vielleicht ja, ungefähr auf dem richtigen Ort montieren, aber das ist eigentlich auch nicht so relevant. Aber dann ist halt viel noch in der Postproduktion, nicht? Praktisch die 360-Videos, die muss man dann noch reframen, man muss den richtigen Winkel einstellen, praktisch den Winkel, den man sehen will, das dann fixieren und das sozusagen alles ready machen. Und ich glaube, beim Reframen würde ich mal sagen, ist es aus unserer Sicht halt eben wichtig, dass man nicht zu weit aus dem Bild herauszoomt, weil dann wird alles so rund und so ein bisschen unrealistisch, nicht? Aber das ist natürlich Geschmackssache, nicht? Also da, ich glaube, der beste Tipp ist da wirklich, sich Zeit zu nehmen, besonders am Anfang. Danach geht es dann ziemlich schnell, da entwickelt man ein Auge dafür, aber sich einfach Zeit nehmen, ein bisschen umzuprobieren, seine eigene Einstellung zu finden, mit der man happy ist. Und genau, nicht am Anfang gleich verzweifeln, weil am Anfang ist es sehr aufwendig und zeitintensiv und dann irgendwann geht es richtig locker von der Hand.
Ja, und ich glaube auch, wenn man die richtige Ausrüstung gefunden hat, zum Beispiel im Globetrotter Store gibt es ja auch einiges so an Gadgets, die man da kaufen kann, wo man sich auch gut beraten lassen kann, dann klappt es auch irgendwann mit den einigermaßen schönen Action-Clips, die man dann stolz irgendwo in Social Media zum Beispiel veröffentlichen kann. Oder irgendwann so wie ihr bei YouTube und so richtig stolz wahrscheinlich da drauf schaut, durchskippt und sich denkt, wow, das Ding ist echt von uns. So stelle ich es mir zumindest vor. Und danke, dass ihr hier zu Gast gewesen seid. Ihr habt sehr schön berichtet, auch über die dramatischen, über die emotionalen Seitenaspekte, die ja auch in dieser YouTube-Serie eine große Rolle spielen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder hier bei Rausgehört.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Hat Spaß gemacht und bis bald.
Ja, vielen Dank, Joris, und danke für die Einladung.
Dankeschön. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Mattis und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Konert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Konert. Ab 3. Dezember wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.